Tech, KI und Schmetterlinge. Ein Podcast von Sascha Lobo in Zusammenarbeit mit Schwarz Digits.
Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tech, KI und Schmetterlinge. Dem Podcast von mir, Sascha Lobo, in Zusammenarbeit mit Schwarz Digits, dem deutschen Technologiepartner für digitale Souveränität in Europa. Das Thema heute ist eine Art Überthema, was in ganz vielen gesellschaftlichen Bereichen immer eine sehr, sehr maßgebliche Rolle spielt und deswegen natürlich nicht nur in der Wirtschaft, sondern eigentlich auch für Privatpersonen und sogar für Staaten eine entscheidende Situation herstellt. Es geht um Finanzen. Natürlich in diesem Podcast um künstliche Intelligenz und Finanzen. Und zwar Finanzen im weiteren Sinn, sowohl privat, was man da machen oder eben nicht machen kann, als auch für Unternehmen bis hin zum globalen Wertschöpfungssystem der Wirtschaft insgesamt, wie da der Bereich Finanzen durch künstliche Intelligenz eventuell verändert wird. Mit mir dabei ist Elisabeth Lorange, Co-Host für diesen Podcast, aber gleichzeitig auch mit einer tiefen Expertise in genau diesem Bereich Finance ausgestattet. Hallo Elisabeth.
Hi Sascha.
Ja, schön, dass wir mal wieder zusammen einen Podcast machen. Das war jetzt ein paar Tage nicht so. Magst du, um reinzukommen, vielleicht kurz beschreiben, was du im Bereich Finance bisher so gemacht hast?
Ja klar, also erstens habe ich ein LLM in Banking und Finance Law gemacht. Das heißt, ich habe in New York einen Master gemacht, der als Fokus tatsächlich die Finanzwelt oder das Finanzwesen hatte. Das heißt, im Zuge dessen habe ich mir viele Unternehmen angeguckt, ich habe mir die Finanzflüsse angeguckt und mein primäres Ziel war es, in New York damals darin zu arbeiten. Und das hatte die highest employability, wie man auf Englisch sagt, also die höchste Möglichkeit, danach in der Finanzwelt beschäftigt zu werden. Und ich habe tatsächlich meinen Master dann in algorithmischem Trading gemacht. Das heißt, ich habe mir die Algorithmen von Goldman Sachs angeguckt und angesehen, wie High-Frequency Trading funktioniert. Das sind die Anfänge quasi der großen Algorithmen. Da haben die in den einzelnen Trading Floors haben sie Mikros aufgehängt und dann die Trader aufgenommen und anhand von Mustern neue Modelle gebaut. Also super interessant, auch die Basis für alle Hedgefonds. Und danach war ich VC bei einem Fund in Hamburg, also bei Neuhaus Partners war ich VC und habe klassisch investiert. Und Venture Capital ist ja eine Unterform von Private Equity. Das heißt, da war die Finanzwelt auch klar mein Zuhause. So. Und jetzt bin ich in der Beratung und habe immer mal wieder Touchpoints mit Finance. Natürlich ist das Teil des Geschäfts auf allen Ebenen. Und ich habe gerade tatsächlich auch einen Podcast gemacht mit Sascha Dewald von der DKB. Mit dem war ich auch auf der OMR auf der Bühne, weil DKB als digitale Bank ganz viel macht in der Richtung. Also ich kann darüber auch gerne gleich nochmal erzählen. Das ist nämlich ganz spannend, wie die quasi AI einbauen.
Wenn du da vergleichsweise viel mit zu tun hast, dann ist, glaube ich, auch wichtig, erstmal festzustellen, dass du nicht nur einen Blick von innen hast, sondern auch von außen, weil du ab und zu geholt wirst, um zu bewerten, was da eigentlich für Prozesse im Gang sind. Und das, was ich mit Finance häufiger zu tun hatte in den letzten, sagen wir mal, 15 Jahren, war, dass ich zu diesem Thema Digitalisierung und künstliche Intelligenz gefragt worden bin, was denn da so im Bereich Finance passiert. Es ist häufiger geschehen, das war mein Eindruck, ich habe keine tiefe Expertise in Finance. Ich habe eine, sagen wir mal, beobachtende, analytische Position. Ich hatte häufiger den Eindruck, dass wir, wenn wir von Deutschland sprechen, vielleicht sogar von Europa sprechen, in diesem ganzen Bereich Finance eher in einer Art Nichtschwimmerbecken unterwegs sind. Dass also die großen Dinge in den Vereinigten Staaten passieren, auch in Großbritannien passieren, in Asien passieren und dass in Deutschland das alles ein bisschen gedämpft und reduziert und ein bisschen entspannter, allerdings auch ein bisschen zäh und langsamer geschieht. Ist der Eindruck richtig?
Klar, wir sind überreguliert an vielen Stellen. Wir sind sehr vorsichtig. Wir haben DSGVO, wir haben auf der Finanzseite verschiedene Regelwerke, MiFID II und so weiter, die alles Mögliche sehr, sehr kompliziert machen. Wir haben darüber hinaus noch die europäischen Regelwerke, die das Ganze ebenfalls verschlimmbessern sozusagen, also wahnsinnig schwer machen in der Hinsicht, Innovationen zu bauen. Ich glaube, es gab einige Neobanken, die das als erstes disruptiert haben, so N26 und wie sie alle heißen. Am Ende, glaube ich, ist es einfacher, neue Systeme zu bauen, wenn du diese ganzen Legacy-Probleme, auch Legacy-Tech und Legacy-Gesetzeswerke nicht hast. Deswegen ist Asien zum Beispiel wesentlich schneller. Die haben einfach diese ganzen, oder an vielen Stellen, Asien ist ja auch groß, ja, aber an vielen Stellen haben die diese Grundvoraussetzungen quasi nicht gehabt. Auch Afrika zum Beispiel, die haben ja, sind gleich zum Mobile Payment gegangen. Die haben auch diese ganze Desktop-Phase geleapfrogged, ne? Die haben das übersprungen. Und Ähnliches gilt auch in Asien. Das heißt, klar, es ist einfacher von null etwas aufzubauen, wenn du nicht irgendwie eine Riesenbank im Hintergrund hast. Und deswegen gerade auf der Consumer-Seite, glaube ich, gibt es wesentlich bessere Produkte überall sonst in der Welt als in Deutschland, weil die eben andere Voraussetzungen haben. Selbst in Indien, ja, ist Mobile Pay viel einfacher und viel besser geregelt. Auf der anderen Seite, wenn ich mir die USA angucke, da als ich 2009, 10 und so weiter in New York gewohnt habe, da hatten die noch nicht mal richtige Überweisungen. Ja, da hat jeder, also die Miete wurde immer mit dem Scheck bezahlt. Das heißt, ich habe auf einem kleinen Stück Papier den Namen meines Vermieters eingetragen und meine Kontonummer, beziehungsweise den Betrag, die Kontonummer war eingedruckt und habe ihm so einmal im Monat die Miete geschickt. Die USA ist auch lange nicht so weit, ja. Auch zu der Zeit waren wir schon auf der Mobilfunkseite viel weiter als die. Also da gibt es große Diskrepanzen, glaube ich. Aber wie du sagst, klar, ich finde, wir sind absolut im Nichtschwimmerbereich, wenn wir technologisch über Finance reden, weil das ist, es ist leider so, die Unternehmen werden eben ausgebremst.
Ich erzähle in dem Podcast über Vibe Coding auch eine kleine kurze Anekdote, die ich hier nochmal, weil sie passt, wiederholen möchte, nämlich, dass ich als Selbstständiger mit vergleichsweise vielen Auftraggebern und gleichzeitig mit vielen Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, mit unterschiedlichen Unternehmenssituationen, dass ich versucht habe, einen Überblick zu bekommen, einen detaillierten, mehr oder weniger Echtzeitüberblick über meine gesamten Finanzen. Es ist nicht so, dass mir der Überblick komplett fehlt an dieser Stelle. Es gibt aber in bestimmten Bereichen schon Untiefen, um es mal so auszudrücken. Zum Beispiel, was so eine Cashflow-Berechnung angeht, ja, und dass man da mit so bestimmten Vorhersagen und Prognostiken inzwischen relativ gut Planung machen kann. Ich bin so auf halbem Weg zwischen Privatperson und Unternehmen und da ist es mir wahnsinnig schwer gefallen, ein gutes Finance-Dashboard für mich selbst aufzustellen. Da sind, glaube ich, auch deutsche Selbstständige jetzt nicht unbedingt eine Premium-Zielgruppe, obwohl wir ja gar nicht so wenig sind, ist es schon so, dass das, was ich brauche, von den meisten Finance-Dashboards, die es so gibt, eher nicht abgebildet wird. Ja, und sogar bestimmte Angebote, die so am Finance-Markt für Privatpersonen oder auch für kleine Selbstständige unterwegs sind, sogar da habe ich ganz viele Features vermisst, die eigentlich ziemlich essentiell sind. Was ich sagen möchte, dieser ganze Bereich Finance, der ist, wenn man dieses Land Deutschland nimmt, zum Beispiel im Steuerkontext, zum Beispiel auch in vielen Regulierungskontexten, so komplex und so kompliziert. Zusätzlich dazu, dass Finance sowieso schon eine komplexe Materie ist, dass es eigentlich ja ein Bereich wäre, wo KI perfekt aufgestellt ist.
Ja und nein. Also guck mal, wenn wir uns allein diese Reisekostenabrechnungen ansehen, die wir alle immer leisten oder abliefern müssen am Ende des Monats, dann ist die Komplexität ja, dass nicht ein Monat das gleiche Muster hat. Ich lade meine Reisekosten über Concur hoch, das ist ein SAP-Produkt. Selbst das funktioniert halt immer nur bedingt. Also ich glaube, dass die Komplexität liegt an vielen Ecken und Enden. Also erstens, es könnte wesentlich weniger komplex sein auf regulatorischer Seite. Das heißt, dass wenn man jeden 2,30 Euro Kaffeebeleg einrechnen muss oder darf oder kann oder soll, erreicht das einen irgendwann einen Paper Trail von ungeahnten Maßen. Das zweite ist natürlich, dass grundsätzlich die verschiedenen Systeme keine Schnittstellen zueinander haben. Das heißt, dass Dativ keine Schnittstelle, kein MCP, wie auch immer, zu den Modellen hat. Das heißt, man kann nicht einfach mit Claude sich ein Tool Vibe coden und das Ganze dann bei Dativ hochladen zum Beispiel. Das andere ist natürlich, dass wir als Deutschland die europäischen Gesetze noch päpstlicher als der Papst auslegen. Und das tun wir in allen Bereichen, auch in der KI-Verordnung legen wir anders aus als andere Länder, den Datenschutz legen wir anders aus als andere Länder. Also wir sind halt sehr, es macht es alles wahnsinnig komplex. Das heißt, es liegt nicht daran, dass es nicht genug Leute gibt, die Produkte in dem Kontext bauen, sondern es liegt daran, dass es einfach den Leuten ziemlich unmöglich gemacht wird. Ja.
Wir versuchen uns mal durch diesen Veränderungsbereich KI und Finance so Schritt für Schritt durchzukämpfen. Und kämpfen deswegen, weil da nicht nur sehr viel passiert, sondern weil du, wie du das gerade skizziert hast, das auch an sehr vielen Stellen einfach mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten funktioniert und auch mit unterschiedlichen Aktionshorizonten, um es mal so auszudrücken. Am Ende ist eben die Frage, ob zum Beispiel ein Staat eine bestimmte Schnittstelle bereitstellt zu finanziellen Daten oder nicht oder zu bestimmten Banken oder nicht. Das ist dann nicht im Staat, sondern bei den Banken. Wir haben genau da eine Art Präzedenzfall. Anfang des Jahres hat ChatGPT einen Finanzberater eingebaut und das eröffnet mit der Bekanntgabe, dass sie 12.000 Banken an Bord geholt haben, mit denen jetzt in den Vereinigten Staaten bei ChatGPT so ein eigener KI-Finanzberater genau das tut, was ich halt ein bisschen verzweifelt versucht habe, mit meinem Finance-Dashboard selbst Vibe zu coden, was wie gesagt nicht richtig geklappt hat. Wo ist denn aus einer Privatpersonenperspektive der große Vorteil, wenn man KI und Finanzen irgendwie ein bisschen anfängt zu verheiraten?
Ich glaube daran, dass Systeme eben oder dass KI sehr gut Muster erkennen kann, die uns selber vielleicht in der Form nicht bewusst sind. Ja? Und wenn man den Zugriff zu allem Möglichen gibt, dann kann die KI sehr gut nachdenken und Sachen finden, die man selber nicht findet. Zum Beispiel, was ich letztens gemacht habe, war privat alle Belege in einen Google Drive Ordner zu legen und dann Gemini dazu die entsprechenden Dinge rausfiltern zu lassen, die steuerlich relevant sind. Das heißt, ich habe einen Ordner mit Hunderten von Belegen und gebe dann einen Prompt rein und sage, finde bitte ABCDE. Und das Modell hat es nicht zu 100%, aber zu 90% gefunden und den Rest habe ich dann selber noch irgendwie dazugefügt. Das heißt, diese allein auf der buchhalterischen Seite finde ich das wahnsinnig interessant. Und wir müssen ja auch mal Finance definieren. So, was meinen wir eigentlich mit Finance? Wir meinen mit Finance erstmal die persönlichen Finanzen. Ja, und das betrifft natürlich sowohl das Bankwesen als auch die Steuern auf Unternehmensseite. Alles, was Gewinn- und Verlustseitig relevant ist. Und also das heißt, alles, was man zur Unternehmenssteuerung braucht. Da sind natürlich riesige Datenmengen mit KI super leicht durchsuchbar. Und wie gesagt, also dieser Anwendungsfall, dass man es alles in einen Ordner schiebt und dann anfängt zu prompten, fand ich sehr gut. Das war auf jeden Fall so ein bisschen ein magischer Moment, wo ich dachte, ey, langsam fängt es an, dass die KI mir tatsächlich Mehrwert stiftet.
Ja. Dieses langsam fängt das an, das siehst du gar nicht alleine so. Wir haben von McKinsey Global Banking Annual Review, das kommt jedes Jahr, das sagt der Name schon, raus und ist so eine Betrachtung des gegenwärtigen Stands, was im Banking-Bereich möglich ist, auch technisch möglich ist. Von letzten Jahr, Ende 2025, sind die Daten einigermaßen eindrucksvoll. Danach sollen 23% der Menschen, die KI benutzen, diese mindestens monatlich für Finanzaufgaben verwenden. Und die häufigste Nutzung dabei ist interessanterweise die Anlageberatung. Das ist mehr als ein Drittel der Menschen, die KI für Finanzaufgaben benutzen, schauen, wie kann ich mithilfe von KI rausfinden, wie ich mein Geld anlegen kann.
Ja, klar. Ich habe mir auch überlegt, weißt du, was super witzig wäre zu bauen? Wäre so ein kleiner Agent, der sich bei den ganzen Thought Leader Podcasts die Transkripte runterlädt, was ja nicht schwer ist. Ja, die sind ja alle entweder bei Apple oder woanders hinterlegt. Und dann daraus die Noise from Signal zu teilen und die wichtigsten News und die wichtigsten Aussagen zusammenzufügen und dir dann Empfehlungen zu geben. Das sollte eigentlich nicht schwer sein, könnte man machen. Aber ich glaube, es gibt immer Hedgefunds, die das outperformen. Ja, das heißt, dass am Ende des Tages wird es immer Leute geben, die daran wirkliche Profis sind und wirklich besser sind. Aber diese kleine Informationstools zu bauen, wenn man wirklich dazu neigt zu traden oder andere Dinge zu machen, finde ich sehr, sehr, sehr sinnvoll. Weil natürlich hat die KI Zugang zu Wissen, zu dem du normalerweise keinen Zugang hast.
Ja, wer Tech-KI und Schmetterlinge regelmäßig hört, weiß, das Thema digitale Souveränität in Europa ist präsenter denn je. Mit gutem Grund natürlich. Am Ende geht es aber längst nicht mehr nur darum, welche Technologie die beste ist, sondern auch darum, wer die Infrastruktur betreibt, wer die Kontrolle über Daten behält und wie sich Innovation verbinden lässt mit echter Unabhängigkeit und Sicherheit. Genau das ist die Mission von Schwarz Digits, die ja auch gemeinsam mit mir diesen Podcast präsentieren. Als deutscher Technologiepartner für digitale Souveränität in Europa bündelt Schwarz Digits Lösungen in den Bereichen Cloud, Cybersecurity, künstliche Intelligenz, Kommunikation und Workspace. Ziel ist es, Unternehmen, Behörden und Organisationen digitale Entscheidungsfreiheit zu ermöglichen und moderne digitale Technologien zu nutzen, aber gleichzeitig die Kontrolle über ihre Daten, ihre Systeme und ihre digitale Infrastruktur zu behalten. Schwarz Digits arbeitet nach dem Kunde-Null-Prinzip. Das heißt, die Technologien kommen auch in der Schwarzgruppe selbst zum Einsatz. Dort machen sie gewissermaßen ihren eigenen Härtetest und werden kontinuierlich weiterentwickelt, damit am Markt echte und praxiserprobte Lösungen ankommen. Kurz gesagt, Schwarz Digits bringt Hightech und Unabhängigkeit zusammen und schafft Innovationen, die europäische Standards sichern. Wenn ihr mehr darüber erfahren möchtet, wie genau Schwarz Digits Unternehmen und den öffentlichen Sektor auf den Weg zu mehr digitaler Souveränität unterstützt, dann schaut vorbei auf schwarz-digits.de. Und jetzt zurück zur Folge.
Hättest, ne?
Was mich da regelmäßig, ich würde nicht sagen irritiert, aber doch zumindest interessiert mit der Sollbruchstelle zu irritiert. Da, was da ist das der gesamte Finance-Markt mir so zwei oder gar drei geteilt vorkommt, was Privatpersonen angeht. Diejenigen, die sagen, ich möchte eigentlich was Sicheres haben. Diejenigen, die sagen, ich möchte irgendwie was haben, was langfristig für mich funktioniert. Das sind denn diese Leute, diese ganze Generation, die quasi ihre Altersvorsorge zumindest gedacht hat, als, das mache ich über ETFs mit MSCI World und so weiter. Das sind also Leute, die so ein bisschen nach dem Sparbuch drüber nachgedacht haben, was kann man eigentlich im Investmentkontext machen. Es investiert ja auch nicht jeder, muss man dazu sagen. Das ist in Deutschland in den letzten 15, vielleicht 20 Jahren bekannter geworden, größer geworden, auch durch soziale Medien übrigens. Ja, also das ETF heute ein Begriff ist, den praktisch fast alle jungen Menschen verstehen überhaupt. Das hängt, glaube ich, sehr stark mit sozialen Medien zusammen und den vielen verschiedenen unterschiedlichen Werbefeldzügen, die ETFs als Produkt hatten in den letzten Jahren. Bei Fonds sieht es ein bisschen anders aus, aber von der Richtung her ähnlich. Und dann haben wir also diese Leute, es gibt natürlich auch immer noch Leute, die gar nicht investieren wollen, ja, oder die ein Sparbuch haben und denen das reicht. Das ist ja aber jetzt aus Finance-Sicht nicht das Allerinteressanteste. Und dann gibt es so Leute in der Mitte, die vielleicht auch ein Depot haben und nicht nur ETF, sondern auch überlegen, ob sie selbst mit Aktien. Und dann gibt es die Leute, die aus irgendeinem Grund glauben, sie hätten ein Gespür oder ein Näschen oder eine Expertise, um selbst mitzurühren in diesem Bereich. Was glaubst du denn, wie KI diese drei Gruppen, die so auf Sicherheit gehen, die so ein bisschen mit dabei sein wollen und vielleicht auch mal einen Treffer landen wollen und diejenigen, die so schon fast an der Grenze sind, selbst mal was zu traden. Was glaubst du, wie KI da wirkt?
Wenn wir mit dem dritten mit der dritten Gruppe oder Kohorte anfangen und uns diejenigen anschauen, die selber mittraden können, dann auch mit Hilfe von KI, weil sie dort irgendwie vielleicht mehr Wissen meinen zu erhalten. Das finde ich immer schwierig, weil ich habe zu viel Respekt vor den Märkten, um gegen die großen Market-Making-Hedgefonds oder wie auch immer anzutraden. Das heißt, sicherlich gibt es Leute, die kurz gewinnen und vielleicht Trades machen, die profitabel sind. Aber die werden mit Sicherheit auch Trades machen, an denen sie großartig verlieren. Und die Märkte sind eigentlich nicht dafür gedacht, dass du als kleiner Anleger einzelne Positionen hältst und damit dann viel Geld verdienst. Weil die großen Funds, ja, die großen Banken, die halten derartig große Positionen, die haben Zugang zu viel mehr Wissen. Es ist nicht so, dass die vorher bei Bloomberg gucken. Die haben große Teams von Analysten, die in Trading Halls sitzen, die keine Ahnung, die Wetterdaten mit den Bodendaten oder so korrelieren, um dann dir zu sagen, wie irgendwie die Commodities, der Goldpreis morgen sein wird. Das ist jetzt übertrieben gesagt. Aber diese Märkte sind hocheffizient, ja, und werden halt eigentlich von den großen Playern bewegt. So, das ist Nummer eins. Das heißt, damit zu traden kann man machen. Es gibt auch viele Leute, die haben ein gutes Händchen dabei gehabt. Aber ich glaube, langfristig kostet das, wenn man das richtig macht, sehr, sehr, sehr viel Zeit und viel Energie, viel Wissen. Und es ist eigentlich ein Vollzeitjob. So. Und selbst dann muss man Glück haben. Das sind die einen, ja. Dann die zweiten, die quasi jetzt in ETFs investieren. Ja, das ist natürlich die sichere Wahl. Also, wenn man nicht auch perspektivisch, wenn man nicht an dem Wachstum von Tech in irgendeiner Form partizipiert und ETFs kauft, beziehungsweise Indizes, die sich auf Tech spezialisieren, beziehungsweise fokussieren, dann wird man an diesem ganzen, wird man abgehängt werden von diesem Wachstum, weil dieses wirtschaftliche Wachstum findet halt in Tech statt. Wenn man keinerlei Zugang dazu hat, dann wird man irgendwann abgehängt werden finanziell. Das heißt, denen kann ich sehr wohl dazu raten, sich mit KI zu informieren. Ich habe zum Beispiel mir selber ein Newsletter Summary gebaut. Das heißt, ich habe mir eine separate E-Mail eingerichtet. In dieser separaten E-Mail bekomme ich alle relevanten Newsletter. Also ich habe irgendwie The Information und dann noch 10 andere die da reinkommen. Und dann schicke ich mir selbst daraus so eine Art Digest. Das heißt, jeden Tag beziehungsweise jeden Montag kommt eine Summary mit den wichtigsten Headlines. Und das könnte man sehr gut bauen für Finanznews, wenn man in gewisse Unternehmen investiert, ja, oder gewisse Indizes oder so. Das heißt, dass man sich selber dadurch aufschlaut. Und das kann eigentlich nur KI leisten. Ja, auch wenn man meinetwegen einzelne Positionen tradet, dann kann man sich sehr gute Bots bauen, die im Internet permanent nach den neuesten News suchen. Und vielleicht gibt's eine Bloomberg-Schnittstelle, wie auch immer. Und man kann sich dadurch natürlich super gut informieren. So. Und die erste Gruppe, die sowohl an dem Aktienwachstum als auch an dem Tech-Wachstum in irgendeiner Form teilnimmt, die sind, glaube ich, werden sehr kurzfristig ein Problem haben. Wir sehen ja schon, dass das stagnierende Wirtschaftswachstum in Deutschland für wesentlich weniger Millionäre sozusagen sorgt. Also es gibt immer diesen UBS Wealth Report, kommt einmal im Jahr raus. Am 1. Juli kam der wieder raus und dann man sieht, dass Deutschland immer mehr am Ende ist sozusagen. Das heißt, bei dem Global Wealth Report war klar, dass wir den vorletzten Platz einlegen. Und warum? Weil wir es nicht schaffen, Wert oder Wealth oder Vermögen aufzubauen, weil wir eben keine Aktien kaufen, wir kaufen keine Immobilien. Also alles das, was die Welt rund um uns herum tut, tun wir eben nicht. Ja? Mhm. Und dadurch schaffen wir es nicht. Das heißt, denen würde ich empfehlen, eher in diese mittlere Kohorte zu gehen und sich zu informieren.
Ja. Da muss man vielleicht auch einen kurzen Schlenker machen, dass sich Finance, ich glaube auch hier übrigens eine gewisse positive oder eher positive Wirkung von Social Media, Finance verändert sich auch in der Betrachtungsweise der Bevölkerung. Wenn ich mir das so anschaue, wie in den 70er und 80er Jahren ganz normale erwachsene Menschen quasi die Bevölkerung in Deutschland ausgemacht haben, wie die über Aktien gesprochen haben, wie die über diese Märkte gesprochen haben. Und das war noch nicht mal, dass sie irgendwie wahnsinnig links gewesen sein müssen. Das war an der Grenze der Seriosität. Das war so Zocker. Da gab es so Zuschreibungen, wo man gesagt hat, der hat Aktien, der ist ja ein Spieler, das ist ja unseriös, was da geschieht. Ja, das war also von überraschend vielen Menschen im Bildungsbürgertum die Perspektive auf alles, was in Richtung Finance gegangen ist. Das ist, glaube ich, etwas verändert worden. Das hat sich ein bisschen verschoben. Es gibt ja immer noch diese Zuschreibung in Deutschland, dass bestimmte Aspekte von Finance sofort als Spekulanten gelten und dass da man wunder was rein geheimnisst, was da alles katastrophal läuft und wie schlimm das alles ist. Aber abseits davon haben jüngere Menschen vor allem, sagen wir mal Menschen unter 40, um es mal so ein bisschen zu pauschalisieren, haben einen anderen Angang an Finance insgesamt. Ich glaube, das hängt schon sehr zentral mit sozialen Medien zusammen. Um das mal in Zahlen zu kleiden, wir haben in Deutschland so rund 25 Millionen Menschen zwischen 14 und 40, also unter 40, so rund 25 Millionen Menschen. Und davon etwa 20%, nämlich so knapp 5 Millionen, besitzen Aktien, Aktienfonds oder ETFs. Ja, und dass das 20% sind in dieser Altersklasse, das halte ich hauptsächlich für das Verdienst von einer Gegenöffentlichkeit in sozialen Medien, die sich hat inspirieren lassen, jetzt nicht immer nur gut, aber die sich hat inspirieren lassen davon, dass man selbst anfängt zu überlegen, wie funktioniert Geld, wie funktionieren Märkte, was bedeutet das, wie kann ich vielleicht, du sagst Vermögen aufbauen, ich würde das noch ein bisschen fast drunter beschreiben, wie kann ich anfangen, davon zu profitieren, dass ich selber Geld zurücklege über, und das muss man dazu sagen, über die praktisch Nullzinsen, in der Zeit, in der diese Menschen aufgewachsen sind. Denn das ist ja nicht nur Social Media, was dazugekommen ist, sondern gleichzeitig haben die Menschen gemerkt, früher hatte ich ein Sparkonto, habe X% bekommen und zwischenzeitlich, im Prinzip bis zu Corona, war ein Sparkonto fast zinsenlos. Ja, und dass diese Zinslosigkeit, die Niedrigzins- oder Nullzinsphase, über die wir eine längere Zeit jetzt volkswirtschaftlich gesehen waren, natürlich hat die dazu geführt, dass Leute denken, hey, wenn ich was spare, dann soll das doch mehr werden. Das ist doch eigentlich der Sinn davon, dass ich mein Geld irgendwo hinlege. Und ich glaube, dass diese Betrachtungsweise, die hat dazu geführt, dass Finance bei jungen Menschen inzwischen ganz anders betrachtet wird. Und ich glaube, das wird mit KI noch intensiviert. Ich glaube, künstliche Intelligenz wird von jungen Menschen wahrgenommen als ein sehr machtvoller Hebel, um sie in eine Lage zu versetzen, die vorher eben nur Großbanken irgendwie hatten oder Leute, die sich wirklich sehr gut damit auskannten und die dann, wie du sagst, auch noch Glück hatten.
Ja, ich glaube, dass das nächste ist natürlich auch so ein bisschen die Gamification des Tradings. Also wenn du dir die verschiedenen Trading-Plattformen wie Trade Republic, in Amerika ist es Robinhood und so weiter, anschaust, dann glaube ich, ein Teil der User wären sonst User, die auf Wettplattformen aktiv werden. Wenn man jetzt auch sieht, dass zum Beispiel Kalshi und die ganzen anderen Prediction-Plattformen in den USA, die kannibalisieren sich alle so ein bisschen gegenseitig. Also ich will nicht sagen, es ist alles der gleiche Typ Mensch, der gerne irgendwie gambelt und ein Glücksspiel macht. Aber es sind schon gewisse Schnittmengen, die es da gibt. Und dadurch, dass die Neobanken oder diese Trading-Plattformen das niedrigschwelliger aufgestellt haben, das sorgt natürlich dafür dann, dass es mehr Leute gibt, die traden, wie du sagst. Also ich glaube tatsächlich, da ist so ein Shift in den Generationen. Das andere sind natürlich diese ganzen, es gibt zig irgendwie Influencer. Und ich würde sagen, 90% sind davon total unseriös. Und die traden dann was vor, dass man irgendwie nachtraden soll und so weiter. Also meines Erachtens sind das alles Scam-Artists. Aber es gibt auch einige, die das eben sehr gut erklären und die so sehr viel edukative Arbeit leisten. Übrigens eine zum Beispiel davon, die ich super cool finde, die heißt Lisa Osada und ihr Insta heißt Aktiengramm. Lisa erzählt so ganz niedrigschwellig, was sie getradet hat, wo sie rein investiert hat. Sie zeigt dann auch mal ganz transparent, einen Monat verdient sie irgendwie 130 Euro, den nächsten Monat verdient sie 250. Das sind jetzt sie hält keine wahnsinnig großen Positionen. Nur, es ist ein kontinuierlicher Trend nach oben bei ihr. So. Und davon gibt es so ein paar gute, finde ich, und denen lohnt es sich auch zu folgen. Und am Ende ist es Aufklärungsarbeit. Na klar kann KI dabei helfen. Also ich meine, KI ist am Ende, schafft es Transparenz. Ich meine, eins der größten Hebel von KI ist auch das Ende der Bullshit-Economy, weißt du? Das heißt, dass auch es gibt ja auch so Rip-Off-Effekte, dass man als Verbraucher am Ende Verträge nicht versteht oder dass man Dinge eingeht, die so komplexe AGB haben, dass man keine Ahnung hat, was man da eigentlich unterzeichnet. Und KI schafft das halt, indem man einmal dieses Dokument da reinjagt und was man rausgespuckt bekommt, das ist häufig sehr klar und danach kann man viel bessere Entscheidungen treffen. Das Gleiche gilt für Bankverträge, das gilt für Trading-Plattformen, das gilt für Analysen, Marktanalysen und dergleichen. Also ich glaube, dass KI da ein riesengroßer Hebel ist.
Ich sehe, dass KI da genau das eigentlich herstellen kann, was in dieser Influencing-Welt, die hast du eben schon angerissen, häufig versprochen worden ist. Und dieses Versprechen kann dann KI einlösen. Denn es geht ja in der Influencer-Welt nicht nur um Informationen, das hast du eben schon ganz richtig gesagt, sondern manchmal auch einfach um harte Geschäftsmodelle an der Grenze zu, naja, ich glaube, dass wir aber grundsätzlich über die letzten Jahrzehnte von einem relativ niedrigen auch Bildungsstand im Finance-Bereich ausgegangen sind. Ja. Es gab darüber haben wir schon mal gesprochen, einen sehr, sehr bekannten Tweet 2015, der ist also über elf Jahre alt, von einer Schülerin aus Köln, Naina heißt sie, und die schrieb, ich bin fast 18 und habe keine Ahnung von Steuern, Miete oder Versicherungen, aber ich kann eine Gedichtsanalyse schreiben in 4 Sprachen. Dieser Tweet ist damals überall besprochen worden, es gab Artikel um Artikel, Fernsehbeitrag um Fernsehbeitrag, in sozialen Medien ist er natürlich auch noch rauf und runter besprochen worden, es gab viele unterschiedliche Lager, aber die Essenz davon ist eine, dass, ich bin ja auch in Deutschland zur Schule gegangen, ist eine, dass man in einer bestimmten Form von Lebenstauglichkeit, da braucht man als Finance. In einer bestimmten Form von Lebenstauglichkeit bist du in der Schule gar nicht ausgebildet worden. Ja, und darauf referenziert dieser Tweet von 2015. Das hat sich durch soziale Medien und die Bildung dort verbessert. Aber dadurch, ich würde jetzt nicht sagen, dass 90% von denen unseriös sind, aber leider relativ viele, das stimmt schon. Nur das, was für mich daran so interessant ist, an dieser Vermählung von den Menschen dort draußen und künstlicher Intelligenz, ist, dass wir mit den Chatbots, mit den KI-Chatbots plötzlich ein Instrument haben, wo eine in Anführungszeichen Standardanalyse, für die man eine Fachperson sein musste vor noch 3 oder 4 oder 5 Jahren, dass die auf Knopfdruck kostenlos möglich ist und zwar in einer überragenden Qualität. Weil das würde ich jetzt auch mal sagen, bei allen Horror-Stories um absurde Fehler von künstlicher Intelligenz, gerade in diesem Finance-Bereich, glaube ich, sind so die Basic-Informationen, die ganz basalen Informationen, die einem, egal welche Plattform liefert, Gemini, ChatGPT, Anthropic, irgendwie Claude, die sind in so einer guten und präzisen Qualität, weil unter anderem da wahnsinnig viele Daten sind, mit denen man lernen konnte. Ich glaube schon, dass das einen sehr maßgeblichen Effekt darauf hat, wie sich zukünftige Generationen entscheiden, mit ihrem Geld umzugehen.
Ja, und wahrscheinlich auch, wie sie sich entscheiden zu wählen, oder? Weil die Frage zum Beispiel, dass wir überhaupt eine Aktienrente diskutieren, finde ich absurd. Es ist, wenn du dir jetzt anguckst, wie viel von dem Geld, was wir in diese Rente einzahlen, also wir im Sinne von die angestellt sind, ja, dann geht so viel Kapital, so viel Geld davon, geht in die Strukturierung und in, wenn du so möchtest, das Hosting, ja, des Kapitals. Also das heißt, das geht gar nicht an uns, sondern das geht an die Unternehmen, die dafür verantwortlich sind, dass es investiert wird. Mhm. Und zwar substanziell. Ich würde sagen, fast die Hälfte. So, das heißt, Wir verlieren unser Geld, ja, wir, vor allem in Deutschland, wo wir irgendwie nicht unbedingt ohnehin viel Kapital haben, wir verlieren es an diejenigen, die das strukturieren, so. Und der Umstand, dass es nicht direkt so wie in den USA in ein 401k fließt, in den Aktien sind, in dem wir unsere Aktien selber aussuchen können, in denen wir unsere eigenen Risikoprofile aussuchen können und den nicht irgendwie 20 bis 80 Basispunkte unseres Kapitals an die jeweiligen Strukturierer fließen, finde ich absolut überraschend, um das mal milde zu sagen. Und ich wünsche mir, dass die KI diesen Knoten des Nichtwissens irgendwann auflöst. Ja.
Mhm. Ja, dieser Knoten des Nichtwissens, der hat ja auch ziemlich massive Folgen. Du sprichst gerade schon von Wählen, aber auch in der Politik gibt es ja eine ganze Reihe von Haltungen, die dieser ganzen Sphäre eher kritisch gegenüberstehen. Und ich kann das verstehen in dem Moment, wo man vielleicht als gebranntes Kind regelmäßig sieht, was es für Eskalationen und auch teilweise Perversionen gegeben hat in bestimmten Bereichen von Märkten und wie unregulierte Märkte durchaus auch ins Toxische kippen können. Ich glaube, das würden die wenigsten bestreiten. Es gibt Leute, die es bestreiten, aber jetzt nicht ernsthaft und zumindest nicht in den Bereichen, in denen wir hier in der liberalen Demokratie in Deutschland diskutieren.
Aber ich meine natürlich, ich meine, das ist nun mal die Natur des Marktes. Ist, ja? Das heißt, es gibt eine korrigierende Phase, dann geht der Markt runter, dann platzen Bubbles, so wie das in Dotcom passiert ist, so wie das irgendwie 2008 passiert ist. Aber dann geht der Markt wieder in einen Bull Market und geht dann bergauf. Also wir haben die letzten Jahre einen wahnsinnigen Upswing, vor allen Dingen in Tech-Positionen gesehen, den es lange nicht mehr gab. Die Bewertungen sind bestimmt so ein bisschen losgelöst von den eigentlichen Werten der Unternehmen. Aber am Ende ist es ein Markt. Das heißt, der Markt wird dadurch bestimmt, was die Leute dafür bezahlen. So. Ja, also deswegen, ich glaube, der Markt reguliert sich immer von alleine.
Ja, nur manchmal leiden halt auch Menschen darunter. Der Punkt, der für mich aber daran interessant ist bei dieser Verschiebung durch künstliche Intelligenz und Finance, ist vor allem einer, dass sich am Ende ein Teil, und zwar kein kleiner Teil dieses Marktes, also mit anderen Worten des Geldes, einen Weg sucht. Ja, es gibt ja dieses sehr bekannte Zitat aus Jurassic Park, Life finds a way. Ja, das Leben findet einen Weg. Damals war das, dass irgendwelche Dinosaurier sich dann doch vermehrt haben, obwohl sie es eigentlich nicht hätten können und so. Life finds a way. Und das Gleiche geht halt auch, wenn man das auf Geld überträgt, bis zu einem bestimmten Punkt. Money finds a way too. Denn wenn man anfängt, bestimmte Bereiche der Gesellschaft sehr radikal oder eben zu radikal abzuschneiden, dann sucht sich das Geld an dieser Stelle eigene Wege. Ja, ein ganz plattes und simples Beispiel ist, dass plötzlich in Deutschland weniger investiert wird, weil nach bestimmten Regeln gespielt wird, die halt nicht in allen Bereichen wirklich vorteilhaft sind. Und dann wird halt von Menschen, die sehr vermögend sind, das Geld nicht mehr in Deutschland investiert. Dann sagt man doch, nee, möchte ich ja nicht in Deutschland investieren. Ich investiere es dann halt in Fonds in den Vereinigten Staaten, in Fonds dort, in Fonds hier, überall. Aber nicht in Deutschland. Und das sind so Effekte, über die man sprechen muss. Sie werden sich nämlich aus meiner Sicht verstärken, je mehr Menschen finanziell gebildet sind. Und die fangen dann an zu sagen, naja, das, was meine Hausbank hier anbietet, das ist nicht das, was ich möchte. Ich möchte eher das, was ich hier gefunden habe als Produkt, weil mir die KI das empfohlen hat. Und das ist ein Hebel, von dem, glaube ich, im Moment zu wenig gesprochen wird. Dass wir mit künstlicher Intelligenz nicht nur eine Bildung haben, sondern dass diese Bildung im Finance-Bereich früher oder später auch anfassbare Folgen darin haben wird, was machen die Menschen mit ihrem Geld? Und wie gesagt, es gilt nicht für die Mehrheit der Menschen, die kein Geld haben, um es zu investieren. Es sind aber auch nicht so wenige, wenn man das auf die Bevölkerungsbreite ansieht, das sind nicht so wenige, dass man es ignorieren könnte. Und wenn der Standard von der, sagen wir mal, Generation Z wird, dass sie ihre KI fragen, wo soll ich denn die 217 Euro, die ich bekommen habe, investieren? Plus noch die 30 Euro, die ich von meiner Großmutter jeden Monat bekomme. Wohin soll ich die investieren? Und wenn dann die Antwort eben immer eine ist, na ja, du könntest es hier investieren, in Deutschland, dann kriegst du X Prozent. Oder du machst das hier, das ist ein singapurianischer Fonds oder ist einer aus San Francisco und dann kriegst du Y Prozent und hast noch folgende 7 Vorteile. Dann wird irgendwann die schiere Information dazu führen, dass die Leute ihr Geld nicht mehr in Deutschland anlegen wollen. Und ich glaube, das kann zu einem Problem werden. Okay, und unmittelbar mit diesen Veränderungen in den Köpfen der Menschen, der vielen, unmittelbar damit verbunden ist natürlich auch, wie sich Finance als Bereich in Unternehmen entwickeln wird durch künstliche Intelligenz. Was ist denn da deine zentrale Beobachtung? Was geschieht, wenn künstliche Intelligenz den Bereich Finance in Unternehmen mehr und mehr prägt?
Meine Beobachtung ist auf jeden Fall, dass sich die CFOler oder Finanzen in den Unternehmen Sorgen machen, weil das Problem ist natürlich an erster Stelle, dass KI wahnsinnig teuer ist. Also dieser Token Burn ist kein Joke und die Unternehmen fragen sich, wo es herkommen soll. Die meisten haben normalerweise nicht ein Polster von mehreren Millionen Euro jedes Jahr, das sie auf einmal ausgeben können und stellen natürlich fest, wenn sie anfangen, Leute zu entlassen, dass der Mehrwert eben nicht da ist, so wie sie sich das vorgestellt haben. Das heißt, die Finanzer sind die Ersten, die mit KI in Kontakt treten aus der Perspektive und die überlegen sich natürlich dann auch, was können sie intern machen, um das Finanzwesen irgendwie besser zu gestalten. So, die letzten, ich würde sagen 24 Monate, haben sich die Modelle noch nicht so richtig dazu geeignet, wirklich Rechnungen zu machen, Excel irgendwie zu ersetzen, beziehungsweise auch intern die haben ja alle ihre internen Programme, ja, also die meisten laufen auf SAP, das heißt, da gibt es auch kleine KI-Applikationen, aber die überlegen sich natürlich auch, was sie machen können. Und ich glaube, dass also das Erste, was vor allem die CFOler und so weiter machen, ist, dass sie sich mit der KI quasi, dass sie so eine Art Sparings-Partner haben, um Hilfe zu bekommen, wie sie Dinge besser strukturieren können. Ja, die haben ja auch sehr häufig andere Aufgaben, tätigen Unternehmenszukäufe und beobachten sehr, sehr, sehr genau die Konkurrenz. Das heißt, aber auf der operativen Finanzseite sozusagen in den Unternehmen, da passiert noch nicht, also da wird noch nicht so viel an die KI abgegeben, weil wenn du dich auf einmal nicht auf deine Controlling-Tools verlassen kannst und deine BWAs, deine SUSAs, also Summen und Salden jeden Monat plötzlich anders sind oder falsch sind, dann geht das nicht. Und das heißt, gerade im Finanzwesen und auch auf operativer Seite ist Präzision unabdingbar. Das heißt, da ist kein Raum für eine 5-prozentige, 10-prozentige Fehlerquote. Das heißt, ich denke, dass die eben stark mit das nutzen als Gesprächspartner, wenn du so willst, aber noch nicht, um Prozesse bis ins kleinste Detail zu ersetzen.
Mhm. Dieses Nicht-Ersetzen, nicht-ersetzen können, nicht-ersetzen wollen, es klingt einfach immer mit. Meine Beobachtung überall da, wo ich Kontaktpunkte hatte in diesem Bereich, ist, dass zwar regelmäßig gesagt wird, da muss ein Human in the Loop sein, da muss einfach ein Mensch mit in der Entscheidungskette sein, dass das aber häufig eine Art Schutzschild ist, Ausrede, vielleicht auch so eine Art Verantwortungsanker. Ja? Dann ist der Mensch nur noch, in Anführungszeichen, ein Verantwortungsanker. Es gab zu Zeiten, als es noch in Deutschland im 19. Jahrhundert eine Zensur gab, eine staatliche Zensur, gab es sowas wie den Sitzredakteur in verschiedenen Zeitungen. Und der hieß so, der Sitzredakteur, weil in dem Moment, wo Zensoren gesagt haben, das ist aber eine schädliche Information, dafür muss jetzt jemand büßen, sind diese Redakteure in den Knast gegangen. Nur dafür, dass jemand die Verantwortung tragen musste, eine Person, dass hier der Kaiser beleidigt worden ist oder was auch immer. Und diese Sitzredakteure, die haben halt quasi nicht viel mehr Aufgaben gehabt, als die Verantwortlichen zu sein, was in erster Linie relevant ist, wenn was schief geht. Ich kann mir gut vorstellen, dass es eine Art Äquivalent gibt im Finance-Bereich. Denn ganz ehrlich, wenn ich das von außen so einschätzen sollte, dann gibt es sehr, sehr viele Bereiche im Finance für Unternehmen, wo eine KI entweder jetzt schon oder in ganz naher Zukunft nicht nur besser und schneller, sondern ehrlicherweise auch viel weniger fehlerbehaftet sein wird, als das bei Menschen der Fall ist. Insofern ist es beinahe eine moralisch-ethische Entscheidung und keine technische oder Qualitätsentscheidung mehr, ob in einem bestimmten Bereich von Finance noch eine Person ist, mit der Ausnahme der Verantwortung. Der Mensch will am Ende einen Menschen haben, den er entweder im Privatbereich anschreien kann oder den er im Business-Bereich mit Verantwortung belegen kann, der damit am Ende büßen soll.
Ja, es hängt ein bisschen davon ab, von welchem Bereich man spricht. Also das heißt, ist es im Controlling, ist es in der Buchhaltung, ist es in dem verantwortlichen Bereich, das sind in der Rechnungslegung. Es hängt ja sehr von der Größe des Unternehmens ab, von dem Sektor, in dem das Unternehmen unterwegs ist. Es hängt ab von der Maturität des Unternehmens, wie viele Dinge sind schon automatisiert. Es hängt vom Standort ab. Also da gibt es so viele verschiedene Faktoren, die das verändern. Aber grundsätzlich, finde ich, gibt es mehrere Beobachtungen. Und eine Beobachtung, die teile ich mit dir, diese des Sitzredakteurs, das ist derjenige, der es am Ende absegnet, der verantwortlich gemacht werden kann, weil eine Maschine kann nicht für etwas verantwortlich gemacht werden, weil es eine Maschine ist. Aber, und das finde ich ist das Relevante, es gibt etwas, das nennt sich Glue Workers. Und das sind typischerweise in Unternehmen diejenigen, die zwischen verschiedenen Abteilungen die Deals machen. Das sind diejenigen, die Frau Meier aus dem Controlling kennt, aber gleichzeitig kennt sie Frau Schmidt aus der Buchhaltung. Sie kennt Frau, was weiß ich, ja, Frau Müller aus der Rechnungslegung und so. Und die schafft es dann auf kurzem Wege, auf schnellem Weg, dass diese drei Abteilungen untereinander kommunizieren und zusammenhalten quasi. Deswegen die kleben das zusammen. Diese Mitarbeitenden sind aber typischerweise nicht die effizientesten. Und traurigerweise werden die von der KI als erstes wegrationalisiert, weil die halt diejenigen sind, die am wenigsten Output haben, der messbar ist. Weil das Problem ist, dass die in Unternehmen extrem wertvoll sind. Die sind dann 10 Jahre da, die kennen alle mögen sie, sie bringen zum Geburtstag immer einen Kuchen mit und so weiter. Und die sorgen dafür, dass diese Unternehmen laufen. Ja, die sind das Öl im Getriebe letztlich. Nur eben nicht die Arbeit, die sie machen, ist am Ende nicht sichtbar so. Das heißt, dieser ganze Bereich, der wird eben durch KI nicht gesehen und kann auch nicht ersetzt werden. Und das ist so ähnlich wie der Redakteur, den du ansprachst. Der am Ende haben die auch eigentlich die Verantwortung. Das wird aber nicht gesehen und kann durch KI nicht ersetzt werden. Und im Finanzwesen ist das große Problem, dass verschiedene Systeme parallel laufen oder zusammenlaufen, die eben nicht dafür gemacht sind, miteinander zu sprechen. Das heißt, da, wo die Daten liegen, das ist nicht ein System, was mit der Rechnungslegung sprechen kann. Oder das ist halt sehr fragmentiert. Mhm. Und diese Systeme zusammenzukleben, genauso wie diese Glue People analog. Als in anderen Bereichen.
Wenn wir über Unternehmen und Finance sprechen, dann müssen wir auch darüber sprechen, dass einer der machtvollsten, wenn nicht der machtvollste Hebel von künstlicher Intelligenz die Prognosefähigkeiten sind. Also die Art und Weise, wie man über die Zukunft nachdenken kann und wie man daraus Schlüsse ziehen kann, zum Beispiel aus Daten der Vergangenheit, aber auch aus anderen Mustern, die beobachtbar geworden sind, die inzwischen nicht nur mehr Vergangenheitsdaten, sondern sogar Gegenwartsdaten bedeutet, wo wiederum die künstliche Intelligenz bessere Prognosen, präzisere Prognosen herstellen kann, verlässlicher auch, gegen die Vergangenheit geprüft, als die allermeisten Menschen ohnehin, aber auch als wir das bisher gewohnt waren. Und Finance und Prognosen sind nicht nur eng miteinander verheiratet, sondern das mit der zentralste Hebel ist, ob und wie man was vorhersehen kann. Für Finance insgesamt, weil natürlich jede Form von Investition, sei es Arbeitskraft oder Geld, jede Form von Produktentwicklung, jede Form von, sagen wir mal, Buchung im Voraus von Logistik immer eine Komponente der Unsicherheit enthält und deswegen prognoseabhängig ist. Und da präziser zu werden mit KI, das ist eine der wichtigsten Ebenen in Finance. Ich glaube deswegen, dass wir mit dieser gigantischen Prognosemaschine in den Unternehmen eigentlich neue Betriebssysteme bekommen, die Unternehmenssteuerung auf Basis vor allem von Finance-Daten, auf Basis vor allem auch von Performance-Daten, das, glaube ich, wird mit KI so gründlich durcheinander geschüttelt, dass da die allermeisten Unternehmen nicht mehr dran vorbeikommen können.
Absolut. Das Forecasting ist natürlich auch eine der Kernaufgaben eines jeden CFOs. Das heißt, die sind sehr, sehr beschäftigt damit, diese Zahlen richtig zu bekommen. Aber auch in dem Kontext ist KI schwierig, macht ihnen das Leben schwer. Weil das Problem ist, dass wenn man Tools einkauft oder KI einkauft, dann dauert der gesamte Procurement beziehungsweise der Einkaufsprozess dauert zwischen 6 und 12 Monaten. Das Kernproblem ist, dass viele Finanzer eben nicht wissen, wie sie diese Tools zum Beispiel einsortieren sollen. Aber grundsätzlich gebe ich dir recht, weil die natürlich ist es das Forecasting, das Budgetieren, das hängt ab von großen Datenmengen. Und wenn man da noch ein zweites Satz Augen sozusagen hat und die Augen an der Stelle sind die KI, dann gibt das, glaube ich, auch perspektivisch sehr gute Ergebnisse. Und ich stimme dir auch zu, dass die Unternehmen neue Betriebssysteme brauchen werden, die viel enger auf deren jeweilige Industrie geschnitten sind und viel mehr quasi die einzelnen Datenbanken und so weiter harmonisieren. Weil wie es momentan ist, ist es eher schwierig, ja, mit dem aktuellen Tech-Stack, also mit der Technologie, die meisten Unternehmen verwenden, die alle zusammenzubringen, das ist eine große Herausforderung.
Du hast eben schon was angedeutet, was ich noch mal ein bisschen vertiefen möchte, nämlich das haben wir in den letzten Wochen tatsächlich gesehen, große Unternehmen, also Unternehmen, die unfassbar profitabel sind, nehmen wir beispielsweise Microsoft, die viel Geld haben, dass die plötzlich merken, sogar für uns sind die Tokenkosten, also die Kosten, KI einzusetzen, so groß geworden, dass wir hier ein Problem bekommen. Ganz konkret spiele ich darauf an, dass Microsoft seinen wichtigsten EntwicklerInnen plötzlich die Claude Code Token abgeschnitten hat. Da haben so viele Leute so viel entwickelt mit Claude Code und in Klammern übrigens den Microsoft Copilot nicht ganz so intensiv benutzt. Warum auch immer, möchte jetzt keine Mutmaßung über die Qualität anstellen, aber es ist klar, dass wir hier eine zukünftige Aufgabe sehen, ein zukünftiges Aufgabenspektrum irgendwo zwischen Finance und im Prinzip Unternehmenseffizienz, nämlich rauszufinden, wo ist der Sweet Spot, wo ist genau die richtige Stelle, wo ich auf der einen Seite die wahnsinnig teuren Token nutze und investiere und auf der anderen Seite aber trotzdem versuche, einigermaßen effizient und kosteneffizient zu bleiben. Ja, also dieses Cost-Efficiency-Thema, wie viel Token kann ich investieren, bevor sie so teuer werden, dass die daraus resultierenden Einsparungen aufgehoben werden. Und ich glaube, das gehört zu den entscheidenden Mechanismen der Zukunft, dass wir im Finance-Bereich in Unternehmen rausfinden müssen, mit welchem KI-Modell kann wer wie viel Token und sogar wie viel Energie investieren, damit wir am Ende positiv rauskommen. Das hört sich merkwürdig gerade an, denke ich, dass man das halt nicht, das soll eine CFO-Aufgabe der Zukunft sein. Ich glaube, das ist absolut so.
Ja, es ist aber immer Economies of Scale. Also ich bin mir sicher, dass letztlich die Tokens günstiger werden. Ich glaube, dass die Fähigkeit der Menschen, KI zu verwenden, besser wird. Das heißt, über kurz oder lang werden wir das sehen. Ich denke aber auch, dass es auf zukünftig Modelle geben wird, dass man eine Art Value-Based Pricing macht. Das heißt, dass die KI-Unternehmen werden ja jetzt irgendwann Implementierungshäuser aufbauen, so ähnlich wie es Microsoft gerade angekündigt hat. Und die werden dann eher an dem Wert teilhaben, der über die KI und über die Tokens geschaffen wird. Mhm. Weil sonst wird das nicht bezahlbar sein für die Unternehmen, diese wahnsinnigen KI-Kosten zu haben dauerhaft. Ja. Und das andere ist, man muss natürlich gucken, es gibt ja Token-Maxing, also AWS hat oder beziehungsweise Amazon hat, da haben die Mitarbeiter ja Tokens verbrannt. Es gibt jede Menge, die sich gegen diesen KI-Wandel wehren, indem sie einfach Tokens rausballern, als gäbe es keinen Morgen, um dem Unternehmen dann möglicherweise zu schaden. Das sind alles Auswüchse und meines Erachtens sind es alles Kinderkrankheiten, die natürlich am Anfang einer neuen Technologie immer in der Form sein werden. Und dann ist es eine Frage, liegt es an uns, dass wir eine Governance aufbauen und Strukturen aufbauen, in denen es vielleicht in der Form nicht möglich ist. Man kann in jedem Unternehmen Gateways aufbauen, das heißt, dass nur eine gewisse Art von Traffic rausgeht. Und die CFOs werden als Hüter des Geldes sozusagen sicherlich die Ersten sein, die das aufbauen, weil die am Schluss ja für die Zahlen verantwortlich sind und da einen Überblick haben werden. Also ich habe keine große Sorge. Ich glaube, es sind wahnsinnig große, also es ist eine Riesenchance, die mit der KI da vor der Tür steht. Ja. Und auch gerade auf der Finanzseite. Am Anfang konnten die Modelle nicht 2+2 rechnen und inzwischen können die komplexeste Excel-Sheets erledigen. Ja, ich habe noch vor anderthalb Jahren Modelle selber gebaut, also Financial Models selber gebaut für Datencenter zum Beispiel. Und das kann jetzt eine KI machen. Mhm. Und das heißt, die Fortschritte sind momentan sind wahnsinnig, wahnsinnig groß noch. Ich hätte ehrlich gesagt eher erwartet, auch noch vor anderthalb Jahren habe ich immer gesagt, dass sich dieser Fortschritt so ein bisschen nivelliert jetzt, dass die Kurve nicht mehr so steil ist. Aber momentan sehe ich noch mit jedem neuen Modell, mit jedem neuen Release, jetzt von Fable, von Claude, sehe ich einfach unfassbare Fortschritte. Ja. Und das Gleiche wird gerade auf der Zahlenseite, auf der Finanzseite auch stattfinden. Ja. Bestimmt.
Lass uns mal versuchen, zwischen diesem Unternehmenskontext bis in den volkswirtschaftlichen Kontext von Staaten einen Übergang zu finden. Und zwar anhand eines Zitats, ausgerechnet von Sam Altman, das allerdings auch schon 2 Jahre alt ist. Es scheint aktueller als je zuvor, aber es stammt von 2024. Da sagt Sam Altman, "Compute is going to be the currency of the future." Will sagen, Berechnungskraft wird die Währung der Zukunft. Das ist, geht also so zwischen der CFO-Aufgabe rauszufinden, wie viel Währung kann ich investieren, um am Ende Geld zu verdienen und wie viel nicht. Das bezeichnet er als Compute. Und das bis hin in eine staatliche Ebene. Und ich glaube, dass das sogar nur ein Teil der Wahrheit ist, weil wir eigentlich nicht nur über Compute als Währung sprechen müssen, sondern auch über Compute als Arbeitsersatz. Also wo menschliche Arbeit, in Klammern darauf beruhen eigentlich die Refinanzierungssysteme von fast allen Staaten, das ist das, menschliche Arbeit ist das, wie Staaten sich refinanzieren, weil darüber Steuern und Sozialabgaben und so weiter und so fort. Das bedeutet, wenn immer mehr von der Arbeit von Menschen ersetzt wird, nicht nur durch eine Währung, sondern durch so eine Art Arbeitsersatz, nämlich Compute. Wie gehen wir damit um?
Lohnsteuer bilden 30% des gesamten Haushaltes. Das heißt, wenn das wegfallen würde, dann hätten wir ein riesiges Problem und keiner könnte mehr Schulen finanzieren, Krankenhäuser und Infrastruktur dergleichen. Das heißt, klar, gibt es ja verschiedene Gedankenkonstrukte dazu, universelles Grundeinkommen, Robotax und was es nicht gibt. Nur, ich glaube nicht, dass es zu diesem Extrem kommen wird. Ich glaube auch nicht, dass Compute Currency sein wird, weil ich tatsächlich glaube, dass Compute eine Art Infrastruktur sein wird und beziehungsweise wie Strom und auch ohnehin dann in gewisser Form vom Staat geleistet werden muss, beziehungsweise geliefert werden muss. Das heißt, wenn wir Compute brauchen, um die Schulen am Laufen zu halten, die Universitäten, dann kann es kein Gut sein, wofür man teuer bezahlt, sondern muss etwas sein, was frei verfügbar ist, weil wir sonst natürlich als Staat in die Bedrohung kommen, dass andere Staaten wesentlich kompetitiver sind. Also daher, ich glaube nicht, dass es Currency sein wird. Es wird auch zu sehr zu Commodity werden. Wir sehen ja jetzt schon, dass es immer mehr Modelle gibt, immer mehr Datencenter und so weiter. Aber er hat schon recht, es wird ein ausschlaggebender Teil unserer Gesellschaft sein, in welcher Form auch immer. Ich glaube eher, dass es Infrastruktur wird und weniger Währung.
Aus meiner Sicht ist das volkswirtschaftlich eng verbunden mit der Art und Weise, wie unser heutiges Finanzsystem, sprich Banken und das, was hinter den Banken steht, bis hin zu Zentralbanken, was dann wiederum quasi das staatliche Äquivalent von Banken darstellt, dass das sehr eng miteinander verbunden ist. Wir haben bis jetzt auffällig wenig über den Elefanten im Raum oder den Gorilla im Raum gesprochen. Das ist, was KI eigentlich mit Banken macht. Und ich glaube, es ist aber sinnvoll, sich das bis zum Ende aufzuheben. Nicht nur, weil schon so viele Leute zwischendurch irgendwie, als das Internet aufkam, als irgendwie Banken ohne Filialen aufkamen, dann nochmal zwischendurch, als irgendwelche Leute von Blockchain und Bitcoin gesagt haben, das löst alle Banken ab. Ich glaube, dass die Bankenwelt und die Staatenwelt, also einzelnen Staaten, so eng und so vielfältig miteinander verbunden sind, auch gerade nicht nur über Märkte, sondern über Refinanzierung, über Schulden, über die Art und Weise, wie Staatshaushalt heute einfach fast weltweit funktioniert. Ich glaube, dass diese enge Verbindung dazu führt, dass man eigentlich über KI, Staaten und Banken volkswirtschaftlich neu nachdenken muss. Und zwar nicht nur, was jetzt Lohnsteuer angeht. Ja, ich glaube nicht, dass die Situation auftritt, dass wir gigantische Heerscharen von Arbeitslosen haben werden. Ich glaube, es gibt andere Probleme, strukturelle und auch durchaus soziale Probleme durch KI. Erst recht, wenn KI und Robotik sich miteinander verheiraten. Und ich bin gegenüber sowohl einer KI-Steuer wie auch einer Robotiksteuer einigermaßen offen, wenn die halbwegs sinnvoll umgesetzt wird, was leider nicht garantiert ist. Es gibt aber ein großes Aber. Und dieses große Aber ist, dass natürlich nicht jede denkbare Effizienz mit KI gehoben werden kann und soll, weil in bestimmten Bereichen eine Effizienz, wenn sie mal gehoben werden würde, bedeuten könnte, dass Institutionen, dass bestimmte Refinanzierungen starten, und ich rede jetzt nicht nur von der Lohnsteuer, sondern eigentlich Bankmechanismen plötzlich entgleiten. Ja, eine Art KI-Crash, könnte man sagen. Ich glaube nicht, dass man sich da komplett gegen immunisieren kann. Ich glaube aber schon, dass wir darüber nachdenken müssen, was eigentlich ein Finanzsystem bedeutet, an welchen Stellen eine Kontrolle, die eh sowieso demokratisch schon nicht so groß ist, wie sie sein könnte, dass an welchen Stellen eine Kontrolle des Menschen relevant bleiben muss. wo der Staat sagt, nein, an dieser Stelle brauchen wir den Mensch als denjenigen, der die Kontrolle behält.
Ja, ich glaube, bei Banken zum Beispiel sind es immer Kreditentscheidungen zum Beispiel. Ja? Also das heißt, du wirst ja algorithmisch dann bewertet. Je näher es dann an die eigentliche Entscheidung kommt, desto eher wirst du irgendwann wieder mit einem Menschen, der die Entscheidung trifft, zu tun haben. Und das ist bei Banken, glaube ich, so der Grundsatz, dass je relevanter die Entscheidung ist, desto eher brauchst du ein Human in the Loop. So, das heißt, dass die erste Linie an Customer Service, da wirst du immer Chatbots haben, dann vielleicht die zweite auch noch. Aber wenn es dann wirklich, ich will mal sagen, ums Eingemachte geht, also das heißt, wenn Menschen und Banken, ich meine, das Konten zu haben, ist ja zentral für die wirtschaftliche Teilhabe von Menschen an der Gesellschaft. Das heißt, dann irgendwann musst du halt mit Menschen reden können, ja, weil auch gerade zum Beispiel automatisierte Entscheidungen passieren ja häufig basierend auf historischen Verläufen. Und wenn du dir anguckst, wie gewisse Credit Ratings zum Beispiel funktionieren, dann sind die ja super voreingenommen. Ja, also das heißt, wenn du aus gewissen Gegenden kommst und eine Postleitzahl hast, die nicht unbedingt für eine hohe Kreditwürdigkeit spricht, wenn du häufig umgezogen bist. Es gibt da ja so viele Faktoren, die in diese Algorithmen einberechnet werden, die höchst diskriminierend sind. Also wenn man sich das anguckt, dann könnte man meinen, dass ausländische Namen dir nicht unbedingt dabei helfen wahrscheinlich. Es gibt lauter Dinge, die wenn du auf historische Daten, wenn du dir nur große Datenmengen anguckst, dann würde der Algorithmus sagen, dass du halt deswegen nicht kreditwürdig bist, was wiederum höchst diskriminierend wäre, in die Zukunft gerichtet. Das Gleiche gilt natürlich auch für Jobbewerbung und dergleichen so. Das heißt, diese Dinge, die auch so ein bisschen mit gesundem Menschenverstand zu tun haben, die müssen dann immer noch in den Händen von Menschen liegen. Und das ist bei Banken momentan, Gott sei Dank, noch der Fall. Also sowohl auf B2B-Seite als auch auf B2C-Seite und noch grundsätzlich innerhalb der Banken, da das zu mächtig ist sozusagen und zu viel Wichtigkeit hat.
Nun ist es ja aber so, dass diskriminierende Entscheidungen auch beim Mensch schon geschehen sind, habe ich mir gerüchteweise sagen lassen. Und es ist immer so eine leichte Zuschreibung, dass man sagt, nee, das darf nicht diskriminieren, deswegen darf die KI da nicht mitmachen. Es ist ja aber schon auch so, dass dadurch, dass KI-Entscheidungen im Zweifel leichter bis auf den Grund runter berechenbar sein könnten, wenn man das richtig macht jedenfalls, dass wir da eine größere Nachvollziehbarkeit haben, auch im Nachhinein, als bei menschlichen Entscheidungen, wo Diskriminierung eine Rolle spielen kann, du sie aber nicht siehst, weil ganz am Schluss eben in einem Kopf entschieden wird oder in einem Herz entschieden wird und dann keine Nachvollziehbarkeit der Daten gegeben ist. Und diese Abwägung, die fürchte ich, wird sich zuerst niederschlagen in einer Autonomie in den Bereichen KI und Finance. Denn ich glaube schon, dass es genau jetzt Menschen gibt, die davon überzeugt sind, dass wenn man eine KI bloß alleine machen lässt, dass die dann früher oder später bessere Ergebnisse erzielt als jeder Mensch. Ja, so eine Art autonomen KI-Finanzagenten, den man halt mit X Dollar losschickt und der die Aufgabe hat, nach einem Jahr mit so viel Dollar wie möglich zurückzukommen und dabei wirklich fast alles oder sogar alles tun darf, was innerhalb eines bestimmten Rahmens möglich ist. Ja, und wenn wir jetzt sehen, dass in Argentinien gerade eine Gesetzgebung erlassen worden ist, dass Firmen gar keine Menschen mehr beinhalten müssen, dass es also reine KI-Firmen gibt. Ja, Milei, da kann man...
Da kann man sagen, was man will, ja.
Nein, Milei, da kann man sehr geteilter Meinung sein, viele sehr hochproblematische Entscheidungen getroffen. In ein paar Bereichen sind diese hochproblematischen Entscheidungen dann eben angrenzend an ein Experimentalfeld, was früher oder später definitiv irgendwo getan wird. Ich glaube also, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass ein Teil der Märkte, das war bei Bitcoin und Blockchain schon ähnlich, dass ein Teil der Märkte abwandert in diese KI-Sphäre, wo einfach spürbar andere Regeln gelten. Und dann muss man sich auf staatlicher Ebene entscheiden, bis zu welchem Punkt lässt man das zu und ab welchem Punkt setzt man dem eine Grenze. Und ich glaube nicht, dass diese Entscheidungen jeden Donnerstag neu getroffen werden müssen. Ich glaube aber schon, dass wenn plötzlich der Rest der Welt sagt, wir machen unsere gesamten staatspolitischen Fiskalentscheidungen eher an KI-Prognosen fest. Am Ende trifft das vielleicht dann irgendwie die jeweilige Führungskraft in dem Staat, aber wir machen das auf Basis von KI-Prognosen und Entscheidungen, dass man dann nicht mehr irgendwo sagen kann, nee, bei uns ist es völlig egal. Bei uns machen wir das noch alles von Hand und am Ende entscheiden es nur Menschen und das muss auch immer der Mensch entscheiden. Ich glaube, es gibt sowas wie einen weltweiten Standard und den kann man in bestimmten Bereichen aktiv brechen. Man kann aber nicht so tun, als wäre man komplett immun gegen jede von diesen Veränderungen, die sich irgendwo auf der Welt durch KI im Kontext von Banken und Staaten ergeben.
Auf jeden Fall. Und die menschlichen Entscheidungen sind ja auch, wie du sagst, hochgradig ineffizient. Das heißt, es gibt da ja verschiedene ökonomische Theorien zu, dass die Märkte sehr ineffizient sind. Und wenn nur KIs miteinander Geschäfte betreiben, dann wäre es mit Sicherheit sehr viel effizienter. Die Frage ist natürlich nur, was wir dann davon haben. Mhm. Außer keine Ahnung, also günstigere Waren und dergleichen. Aber dann eben verlorene Steuern auf der anderen Seite. Also ich glaube, es wird eine Balance geben, eine Balance geben zwischen den KIs, die Märkte regulieren und auch die Märkte am Laufen halten und uns selber. Weil, wie gesagt, am Ende kann die KI halt für nichts verantwortlich gemacht werden. Und sie wird eben auch nur, also die Daten, auf denen sie trainiert ist. Ich meine, das ist alles schwieriger, mhm, finde ich, als, oder dem sollten wir halt noch mehr Beachtung schenken, letztlich, mhm, welche Daten da überhaupt reinfließen. Also ich glaube, dass es sehr viel Potenzial hat, aber dass es noch durchaus lange dauern wird, bevor da die KI unsere Märkte und alles übernehmen wird.
Ich möchte gerne abschließen mit einer Vision, die man positiv und negativ lesen kann, wie so viele Visionen, und mit dir abschließend etwas diskutieren auf Basis eines Zitats von Brandon Avanagi. Der ist der CEO von Miau. Miau ist im Prinzip die erste Agent First Bank. Das ist eine Bank, eine Banking-Plattform, die sich eigentlich nur an KI-Agenten richtet. Es gibt keine menschlichen Kunden, es gibt nur KI-Agenten als Kunden. Natürlich werden diese KI-Agenten meistens von Menschen losgeschickt. Aber das ist so der erste, aus meiner Sicht, große Schritt in Richtung Autonomous Finance. Ja, der hat nun gesagt im April 2026, wir sind schon im Zeitalter von Autonomous Finance, das ist schon da. In diesem Atemzug muss man einen immer größer werdenden Bereich, wahrscheinlich immer größer werdenden Bereich, genau begutachten, nämlich dieses KI Autonomous Finance oder AI Finance. Denn die These, über die ich mit dir zum Schluss sprechen will, als Vision in jeder Hinsicht, ist die, dass wenn AGI irgendwann kommt, also Artificial General Intelligence, wo eine KI menschenähnlich intellektuelle Fähigkeiten hat, sich auf jedes neue Problem einstellen kann wie ein Mensch, nur klug, nur mit unfassbar vielen Anknüpfungspunkten, viel schneller und so weiter und so fort. Oder gar, wenn ASI kommt, also Artificial Super Intelligence. Sind das nicht zwei Dinge, von denen die Öffentlichkeit nichts erfährt, wenn AGI da ist? Sondern das erste Mal im Finance-Bereich losgeschickt wird, dass also diejenigen, die das entwickeln, gar nicht sagen, hier ist unser neues Modell, das könnt ihr jetzt kaufen für $217 im Monat, sondern dass sie eine Armee von superintelligenten, vielleicht sogar menschenüberlegenen KI-Bots losschicken im Bereich Finance, um Geld zu verdienen, um einen Vorsprung auszunutzen vor allen anderen?
Das kann durchaus sein. Typischerweise kommen Innovationen und kommen technische Innovationssprünge aus Finance und aus der Hacker-Szene sozusagen, also aus den illegalen Machenschaften, aus den Frauds, aus dem ganzen Online-Betrug. Also da sind meistens diese Pools an sehr begabten Menschen, ja, die Technologie weiterbringen. Das heißt, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es Bots geben wird, die alle anderen outperformen werden. Insbesondere natürlich, weil die auch gerade die großen Banken, die großen Investmentbanken, die haben das Talent ja. Die haben die ganzen quantitativ super begabten Mitarbeiter. Die haben, wie gesagt, ich habe 2011 schon an diesen Algorithmen geforscht. Da hatten die schon Algorithmen, um Märkte zu bewegen, die von denen keiner wusste. Ja, und das heißt natürlich, ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass es aus der Richtung auf jeden Fall kommen wird. Aber unsere Welt ist sehr vernetzt, deswegen gehe ich so ein bisschen davon aus, dass das nicht so ganz unter dem Radar fliegen kann, weil wir Gott sei Dank Märkte haben mit sehr viel Konkurrenz und mit sehr viel Wettbewerb. Das heißt, dass die Wettbewerber das mit Sicherheit mitbekommen würden. Stell dir mal vor, da tradet, fängt an, irgendwie so ein Robo-Trader super performant zu traden. Das wird nicht in der Dunkelheit geschehen. Das wird sehr, sehr visibel sein.
Ja, tatsächlich. Und natürlich ist das, was ich gerade vermutet habe, wie sollte es anders sein, auch Inhalt von einer Vielzahl von Verschwörungstheorien, muss man so sagen. Ich glaube zwar, dass diese Vermutung, diese bloße Vermutung keine Verschwörungstheorie ist, dass man überlegt, wenn AGI kommt, wie wird es dann von wem eingesetzt? Schon allein staatliche Interessen. Wir haben gesehen, was bei Claude Mythos passiert ist, dass der Staat gesagt, ist zu gefährlich, das müssen wir erstmal so unten halten. Und im Prinzip ist es der PR-Arbeit von Anthropic zu verdanken, dass das so bekannt geworden ist. Aber erstmal darüber nachzudenken, das ist, finde ich, völlig legitim. Und was du gesagt hast, das wird eher nicht in der Dunkelheit passieren. Die entsprechenden Verschwörungstheorien, die ich zum Teil wahnsinnig unterhaltsam und witzig finde, die gehen davon aus, dass das dann im Kryptobereich passiert. Das also AGI, also künstliche Intelligenz, es gibt Leute, die sagen, ist schon längst da, soweit würde ich erstmal nicht gehen, aber dass das zusammen mit Krypto tatsächlich den Finance-Bereich radikal verändern wird oder schon verändert. Einfach weil, wie du gerade richtig gesagt hast, das würde schnell bekannt werden. In Klammern, außer es handelt sich sowieso um eine Sphäre, wie bei Kryptowährungen zum Teil der Fall, die schwierig nachzuvollziehen ist, wo man eben nicht weiß, wer steht dahinter, was für ein Mensch oder eben Nicht-Mensch steht dahinter.
Das kann sein. Also auch der Krypto, auch der gesamte Kryptobereich hat ja für sehr viel, auch erstaunlicherweise, ja, hat für sehr viel Millionäre gesorgt. Billionaires vielleicht sogar, Milliardäre. Mit Sicherheit. Also ich meine, das sind diese ganzen Bereiche, aus denen Produkte kommen, aus denen Ideen kommen, aus den Technologien kommen, weil die Menschen eine krasse Motivation haben, Geld zu verdienen und die Märkte zu outperformen und so weiter. Das heißt, natürlich wird es, wenn aus diesen Gegenden kommen, die darüber hinaus sehr wenig reguliert sind. Ich meine, Krypto ist ja bis über lange Zeit quasi unter dem Radar der einzelnen Regierungen geflogen und ist immer noch nicht hinreichend reguliert. Und deswegen finden ja, also gerade in Kryptobereichen finden so viele illegale Transaktionen statt wie in kaum einem anderen Bereich. Da muss man sich auch immer wieder fragen, ob man das unterstützt oder nicht, ne? Aber dann ist das Gegenargument natürlich immer, dass mit Dollar genauso Waffen bezahlt werden auf dem Schwarzmarkt wie mit irgendeinem Coin. Mag alles sein, aber das Problem bei Krypto, das Problem bei allen anderen, bei illegalen Machenschaften ist natürlich immer, dass es on scale geht. Ja, und das ist auch das Problem, was wir haben mit diesen diskriminierenden Modellen. Das ist halt, klar gibt es auch die HR-Lady, die genauso wenig das gut entscheiden kann, aber auf einmal geht es mit den KI-Systemen halt on scale, also qua Skalierung. Mhm. Und das Gleiche gilt natürlich auch im Finance-Bereich. Deswegen, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt, und ich glaube, es ist super wichtig, dass wir das sehr eng beobachten, weil letztlich wird von da auf jeden Fall die Innovation kommen.
Was ist denn, um das in einem Satz zu verdichten, das positivste Szenario für KI und Finance, was dir für die nächsten 3 bis 5 Jahre so einfällt?
Dass KI so viel Transparenz in die Märkte bringt, zum einen, und auch in die Finanzprodukte, dass es Menschen davon abhält, Quatsch zu kaufen. Ja, und das ist die Enkel der Großmutter, die bei irgendeiner Bank irgendein Produkt aufgequatscht bekommt, dass die das einmal durch die KI jagen und sagen, Großmami, das ist eine super schlechte Idee, bitte geh da nicht hin und investier da nicht rein. Also einfach diese Demokratisierung von Wissen und der Schutz der Kunden letztlich oder der Schutz der Menschen. Das heißt, das ist für mich im Hinblick jetzt auf die Märkte, im Hinblick auf Finanzprodukte der größte Hebel. Einfach das Ende der Bullshit-Economy.
Das ist ein sehr frommer, ein sehr schöner Wunsch. Ich glaube sogar, dass, obwohl er fromm ist, dass er erreichbar sein könnte, zumindest bis zu einem bestimmten Punkt. Ob die Macht dann nicht mehr bei irgendwelchen Leuten und Influencern liegt, die Hunderttausende gleichzeitig bequatschen können, sondern vielleicht bei einer relativ zentralen KI und die dann eben aber auch nicht so wahnsinnig demokratisch, sondern eher nach eigenem Profit entscheidet. Also dann demjenigen Finanzprodukt den Vortritt lässt, dass der KI die größte Provision zahlt, in Fragezeichen. Aber das wäre dann zumindest über Regulierung einigermaßen transparenzorientiert lösbar. Ich finde aber, dass dein Wunsch nicht nur gehört werden sollte, sondern dass vielleicht sich daraus auch eine sehr goldene Zukunft destillieren lässt. Denn eigentlich sind künstliche Intelligenz, wirtschaftliche Bildung und breit verfügbares Wissen plus das Geld, was eine ganze Generation inzwischen viel eher bereit ist anzulegen, eigentlich ist es ein Match made in heaven. Denn eigentlich ist diese Erzählung, ihr könnt eure Zukunft selbst mitgestalten, dadurch, dass ihr mit den richtigen Instrumenten in die richtigen Unternehmen, die richtigen Fonds investiert und dann an einem Erfolg teilhabt, an dem ihr selbst mitarbeitet. Das ist eigentlich nicht nur eine richtige und wahre, sondern eine sehr wünschenswerte und große Erzählung. Mit 100 Sollbruchstellen, vollkommen klar. Aber vielleicht liegt am Ende auch sowas wie digitale Souveränität in Europa und der KI-Erfolg in Deutschland. Vor allem in den Händen und vor allem in den Köpfen derjenigen Menschen, die sagen, nee, ich kaufe halt nicht diesen Fonds, der ausschließlich in kalifornische Unternehmen investiert, sondern ich kaufe diesen Fonds, der europäische KI-Produkte finanziert. Und da haben wir eine Chance, alle gemeinsam zu wachsen.
Ja, glaube ich auch. Also ich denke, dass wir uns einfach dem bewusst sein sollten. Das ist letztlich der größte Hebel. Transparenz, wie immer.
Liebe Elisabeth, vielen Dank, dass du hier im Podcast warst zum Thema KI und Finance. Vielen Dank auch ans Publikum. Wenn ihr mit uns diskutieren wollt, wenn ihr uns kritisieren wollt, wenn ihr Nachfragen stellen wollt, dann könnt ihr das tun in den verschiedenen Social-Media-Plattformen, wo Tech, KI und Schmetterlinge natürlich auch Accounts unterhält, zum Beispiel auf LinkedIn, zum Beispiel auf Instagram, zum Beispiel auf TikTok oder auf YouTube. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bye-bye.